NDR Info. Echo des Tages.
Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Und das sind unsere wichtigsten Themen. Kaum Aussicht auf Durchbruch. Neue Hartz-IV-Gespräche beginnen gleich in Berlin. Tag der Entscheidung, so war es zumindest gedacht. Nun kommt es wahrscheinlich anders. Wir berichten über das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange, den WikiLeaks-Gründer in London. Dazu auch unser Kommentar. Die umstrittene Sicherungsverwahrung gefährlicher Straftäter, ab heute Thema im Bundesverfassungsgericht. Und gleich zu Beginn der Sendung schauen wir einmal mehr nach Ägypten. Die Proteste gegen Präsident Mubarak und sein Regime gehen in die dritte Woche. Seit heute Nachmittag strömen in Kairo wieder Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen auf den berühmten Tahrirplatz im Zentrum. Sie fordern weiter den Rücktritt des greisen Machthabers, doch der denkt erst einmal nicht daran. Zumindest versucht er mit Zugeständnissen und Reformversprechen die Macht der Straße zu dämpfen. Hans-Michael Ehl berichtet für uns aus Kairo. Herr Ehl, wie ist denn die Lage zurzeit? Sind wieder so viele Demonstranten unterwegs wie Ende vergangener Woche?
Also es gibt Beobachter, die sagen, es sind so viele wie in den vergangenen Tagen noch nicht. Also es sind mehr als bisher. Dieser ganze Demonstrationszug heute stand ja unter dem Titel Marsch der Million. Und es gibt Beobachter, die sagen, diese Zahl ist im Grunde genommen gebrochen worden. Denn man muss sehen, Demonstrationen hat es eben nicht nur auf dem Tahrirplatz gegeben, sondern auch vor dem Innenministerium, auch vor dem Parlamentsgebäude, an unterschiedlichen Plätzen hier in Kairo ist demonstriert worden, sowieso auch in den anderen großen Städten des Landes, Alexandria wieder Zehntausende. Also im Grunde genommen sind mehr Menschen auf der Straße als in den Tagen zuvor.
Aber die Stimmung an sich ist ruhig.
Es ist ruhig, es geht friedlich zu. Wir sind ja selber hier als Reporter immer mal wieder auf den Platz gegangen, die ganzen Tage über. Und es ist so ein bisschen Volksfeststimmung. Es ist friedlich. Es wird ja inzwischen auf dem Platz auch werden Essen verkauft und Getränke verkauft. Es gibt Musik, aber es wird natürlich auch inhaltlich miteinander diskutiert. Und ganz viele unterschiedliche Gruppierungen äußern sich da. Es gibt eine Bühne, wo eben die Forderungen auch deutlich gemacht werden. Also es ist friedlich und die Menschen merken einfach, dass sie im Grunde keine Angst mehr haben müssen, wenn sie ihre Meinung äußern. Das war in Ägypten ja bisher eigentlich immer so.
Ich habe es eben schon erwähnt, es gibt ja eine Art von Zugeständnissen des Regimes an die Demonstranten. Es gab bereits Verhandlungen mit Teilen der Opposition. Vizepräsident Süleyman hat die Überarbeitung der Verfassung angekündigt, sodass zum Beispiel auch die Opposition bei Wahlen künftig eine Chance hat. Kommt das eigentlich an bei den Demonstranten und auch bei den Oppositionellen, die man jetzt mehr und mehr wahrnimmt?
Also man muss natürlich unterscheiden zwischen denen, die da als Oppositionspolitiker am runden Tisch sitzen mit dem Vizepräsidenten und den Menschen, die hier auf dem Tahrirplatz zum Beispiel demonstrieren. Die sind im Grunde genommen bei diesen Gesprächen nicht vertreten. Und so kann man auch verstehen, dass sie mit ihren Protesten nicht nachlassen, weil sie sagen, unsere Grundforderung ist, dass Hosni Mubarak als Präsident Ägyptens zurücktritt. Und diese Forderung, die ist natürlich so, dass das Regime der überhaupt nicht nachkommen kann. Und sie sagen jetzt, diese ganzen Zugeständnisse sind im Grunde genommen der Versuch, auf Zeit zu spielen. Und wer möchte ganz gerne einen solchen demokratischen Wandel von einem Regime organisieren lassen, das bisher jegliche Form der Demokratie unterdrückt hat? Und wenn man das hört, kann man verstehen, warum die Menschen weiter auf die Straße gehen und sagen, jeden Dienstag, jeden Freitag, jeden Sonntag werden wir versuchen, so viele Menschen wie heute zu mobilisieren.
Das heißt noch kurz, Herr Ehl, auch aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Korrespondenten, spielt dieses Regime immer weiter auf Zeit.
Den Eindruck habe ich, denn man sieht eben auch, dass solche Zugeständnisse im Grunde lächerlich sind. Also eine Gehaltserhöhung für Beamte und Pensionäre, die nicht durchzusetzen ist, weil es kein funktionierendes Parlament gibt, das ist im Grunde genommen der Versuch, darauf zu spielen, dass die große Masse der Menschen sich beruhigt und sagt, jetzt lasst ihn doch, sie machen doch was. Aber ich denke, damit werden die Demonstranten auf dem Tahrirplatz sich jedenfalls nicht zufrieden geben.
Hans-Michael Ehl war das mit aktuellen Informationen aus Kairo hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Herzlichen Dank. Wir kommen zurück thematisch ins Inland. Feilschen und Fingerhakeln statt seriös verhandeln, das werfen sich die Teilnehmer der inzwischen bekannten Runde in Berlin gegenseitig vor. Seit Wochen, auch seit gestern Morgen, nach einer weiteren Nacht des Scheiterns der Spitzenrunde des Vermittlungsausschusses. Sie hat sich nichts weniger als die Neuregelung der Hartz-Gesetze vorgenommen und ist bisher nicht sehr weit gekommen. Regierung und Opposition feilschen unter anderem um 5 oder 6 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger und schenken sich dabei nichts. Auch nicht vor dem weiteren Treffen, das gleich beginnen soll. Kanzlerin Merkel hat die Angelegenheit inzwischen zur Chefsache erklärt. Ob das in dieser Nacht helfen wird, Christian Beckmann informiert.
Es sieht nach einer langen Nacht aus für die Arbeitsgruppen des Vermittlungsausschusses, denn vor dem Treffen haben die Parteien noch einmal Betonwände eingezogen für ihre Positionen. Besonders die Aufstockung des Regelsatzes könnte die Sollbruchstelle sein, heute Nacht für den Abbruch der Verhandlungen. Hier darf sich über die 5 Euro hinaus nichts bewegen, ist etwa die eiserne Position der FDP. FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger warf ihrerseits der SPD unnötige Profilierung bei den eigenen Positionen vor.
Ich fordere Herrn Gabriel auf, dafür zu sorgen, dass es endlich bei der SPD eine klare Linie gibt, dass man sich von den Maximalforderungen verabschiedet und dass die Hahnenkämpfe innerhalb der SPD beendet werden.
Aber die Opposition hat sich hier schon früh festgelegt und bei den Regelsätzen unbedingt Nachbesserungen verlangt. SPD-Fraktionschef Steinmeier gibt sich trotzdem optimistisch.
Wir gehen mit der Erwartung in diese Verhandlungen, dass wir heute Nacht zu einem Ergebnis kommen. Und ich kann Ihnen versichern, an uns werden diese Verhandlungen nicht scheitern. Wir kennen unsere Verantwortung. Wir wissen, dass viele Arbeitslose, viele Leistungsempfänger Hartz IV auf verbesserte Leistungen angewiesen sind.
Die Kanzlerin zeigt sich skeptisch. Viele in der Opposition würden jetzt fordern, was wünschenswert sei und nicht das, was sich an der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils orientieren würde.
Und ich muss angesichts der Lage und auch der Verhandlungsverläufe der letzten Tage, insbesondere des Sonntags, an dem die Regierung viele neue Angebote auf den Tisch gelegt hat, sagen, dass wenn sich da nichts ändert, dass man sich auf das konzentriert, was wirklich zur Debatte steht, dass ich dann sehr schlechte Chancen sehe, dass wir uns in kurzer Zeit einigen können.
Merkel wird vor dem erneuten Zusammenkommen der Arbeitsgruppen heute Abend noch einmal ein Koalitionsgespräch führen.
Soweit Christian Beckmann aus Berlin. Zwei Rechtsprinzipien scheinen unvereinbar. Der Schutz der Bevölkerung vor hochgefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern einerseits und die Europäische Menschenrechtskonvention, die eben auch für Straftäter gilt, die ihre Strafe bereits verbüßt haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte 2009 eindeutig entschieden, nämlich gegen Deutschland, gegen die hierzulande geltenden Gesetze zur Sicherungsverwahrung, die für Häftlinge bestimmt werden kann, wenn sie weiter als gefährlich eingestuft werden. Vier betroffenen Straftätern sind nun vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um in diesem Sinne ihre Menschenrechte einzuklagen. Heute gab es die erste Anhörung zum schwierigen Thema in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht. Michael Reisenberger dazu.
Das Verfassungsgericht will dem Straßburger Gerichtshof nicht frontal entgegentreten. Die deutschen Vorschriften zur rückwirkenden und zur nachträglichen Sicherungsverwahrung werden wohl weitgehend außer Kraft gesetzt werden. Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhl und weitere Karlsruher Richter deuteten aber in der heutigen Verhandlung an, dass zumindest bei hochgefährlichen, rückfallgefährdeten Verwahrungsinsassen sie auch weiterhin das Wegschließen erlauben wollen. Das Straßburger Gericht habe dem Sicherheitsinteresse der Bevölkerung in seinen Urteilstexten bislang kaum Beachtung geschenkt. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger macht hier deutlich, dass Deutschland in gewisser Weise wegen seiner vorbildhaft liberalen Strafpraxis in Schwierigkeiten sei. Hierzulande achte man auf Einzelfallgerechtigkeit, auf eine schuldangemessene Dauer der Strafe, an die sich manchmal wegen der Gefährlichkeit der Straftäter die Maßregel, eigentlich nicht Strafe, der Sicherungsverwahrung anschließe. Man solle nicht den Weg anderer Länder gehen mit aus unserer Sicht überlangen Strafzeiten. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle und die Richterbank wiesen allerdings mehr oder weniger direkt darauf hin, dass die Politik in Bund und Ländern aus populistischen Gründen bislang die Ausgaben gescheut haben, die nötig wären, um eine fair gestaltete Sicherungsverwahrung mit entsprechenden Behandlungstherapie und Arbeitsangeboten zu schaffen, wenn die Insassen ihre Schuld verbüßt haben. Spannende Frage bis zur Verkündung des Urteils wird also sein, wie weit wird Karlsruhe dem Straßburger Gerichtshof folgen? Und wie weit versucht man, diesem internationalen Gerichtshof eine sozusagen deutsche Auslegung der Menschenrechtskonvention mit besonderer Bedeutung des Sicherheitsgedankens nahezubringen?
Und jetzt geht es hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um ein ganz anderes Verfahren. Der Vorwurf lautet sexuelle Belästigung und in einem Fall Vergewaltigung. Er wird erhoben von der Göteborger Staatsanwaltschaft. Verdächtigt wird Julian Assange. Gegen seine Auslieferung von Großbritannien nach Schweden kämpfte der WikiLeaks-Gründer auch heute weiter am zweiten Tag der gerichtlichen Anhörung in London. Eine Entscheidung wird heute nicht bekannt werden, denn das Gericht hat sich soeben mehr Zeit gegeben und auf kommenden Freitag vertagt. Klar ist aber, dass die schwedische Justiz in der Angelegenheit keine gute Figur macht und dass Assange sich in seiner Haltung, Opfer eines politischen Komplotts zu sein, bestätigt fühlt. Meine Kollegin Barbara Wesel war bei der Anhörung heute in London dabei.
Der Juristenstreit, der sich heute vor dem Distriktgericht am Londoner Stadtrand entfaltete, trug teilweise ziemlich absurde Züge. Mit allen Mitteln der Kunst versuchen die Anwälte von Julian Assange zu beweisen, dass die schwedische Justiz ihm so übel mitgespielt habe, dass der europäische Haftbefehl vom November nur noch als schwerer Missbrauch seiner Menschenrechte gesehen werden könne. Und sie boten dazu insbesondere schwedische Juristen auf. Gestern war es eine pensionierte Richterin, die die leitende Staatsanwältin im Fall Assange als feministisch beseelte Überzeugungstäterin darstellte. Ein Schuss, der juristisch betrachtet wohl eher nach hinten losging. Heute aber wurde ein früherer Oberstaatsanwalt aus Schweden gehört, der in seiner außerordentlich bedächtigen Art am Ende einige Zweifel an der Qualität des schwedischen Rechtssystems erweckte. Es sei gar kein Problem, erklärte Sven-Erik Alhem, einen Beschuldigten per Videolink auch im Ausland zu vernehmen. Es wäre also gar nicht nötig gewesen, ihn per Haftbefehl nach Schweden schaffen zu lassen. Im Prinzip hätte doch auch die Staatsanwältin Marianne Nö selbst nach London fahren können, um Assange zu vernehmen. Nicht verhältnismäßig fand Alhem, der sich inzwischen in seinem Land als Justizkritiker etabliert hatte, das Vorgehen der Behörden in diesem Fall. Und die Tatsache, dass der Name von Assange an die Presse gegeben wurde, ebenso wie Vernehmungsprotokolle der Polizei, widersprechen allen Regeln des Persönlichkeitsschutzes. Die ganze Vorgeschichte also, seit dem August, wo Julian Assange zu seinem Unglück gleich mit zwei schwedischen Frauen ein schnelles Verhältnis anfing, bis zu seiner Verhaftung im Dezember in London, wirft ein denkbar schlechtes Licht auf die schwedische Justiz. Das Vorverfahren war zumindest chaotisch und wirkt willkürlich oder wurde doch von einer politischen Motivation getrieben. Bloß für diese immer wieder geäußerte Mutmaßung, auch dass Assange von Schweden ohne Umstände an die USA ausgeliefert würde, kam an diesen Verhandlungstagen nicht der kleinste Beweis zutage. Im Gegenteil, Ex-Staatsanwalt Alhem meinte, er könne nicht wirklich verstehen, warum Assange nicht frühzeitig nach Schweden zurückgekehrt sei, um seinen guten Namen zu schützen. Dagegen allerdings führt der WikiLeaks-Gründer in Interviews immer wieder an, amerikanische Politiker wie etwa US-Vizepräsident Biden oder Sarah Palin und andere hätten seine Exekution gefordert, ihn als Terroristen bezeichnet.
Incitements to murder are a serious issue.
Die Aufforderung zum Mord ist eine schwerwiegende Sache und unglücklicherweise gibt es Leute in den USA, die sie vielleicht umsetzen würden. Assange scheint sich also in Großbritannien besser vor Anschlägen geschützt zu fühlen als in Schweden. Das Problem bei der Sache ist bloß, inwieweit kann selbst ein ganzer Sack von Verfahrensmängeln einen europäischen Haftbefehl außer Kraft setzen? Im Prinzip war der eingeführt worden, um Verfahren wie dieses in London überflüssig zu machen. Ob ein Distriktrichter hier den Mut hat, dagegen ein juristisches Zeichen zu setzen, vermutlich wird erst ein oberes Gericht in Großbritannien diese Grundsatzfrage klären können und darauf wird man noch viele Monate warten müssen.
Soweit Barbara Wesel aus London. Ja, Schlammschlacht, politisches Komplott, was eigentlich? Wofür dieses Verfahren stehen könnte, darüber hat sich Jürgen Hanefeld in seinem Kommentar Gedanken gemacht.
Auch wenn die Entscheidung des Londoner Gerichts noch nicht bekannt ist, ein Verlierer der zweitägigen Anhörung im Fall Julian Assange steht bereits fest. Es ist die schwedische Justiz. Wer hätte sich vorstellen können, dass dieses scheinbare Musterland der Demokratie, der Freiheit und Gerechtigkeit sich hier in London derartig blamiert. 2 Tage lang lieferten sich schwedische Anwälte, Richterinnen, Juraprofessoren, Staatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte AD vor dem britischen Richter und der staunenden Weltpresse verbale Scharmützel, die vielleicht nicht in Schlammschlachten ausarteten, aber doch gelegentlich unter die Gürtellinie zielten, der leitenden Staatsanwältin vorzuhalten, sie habe sowieso ein Problem mit dem anderen Geschlecht und sei eine radikale Feministin ohne Maß und Ziel, Das klingt eher nach einem bierseligen Männerstammtisch als nach der Zeugenaussage einer im Dienst gereiften Juraprofessorin vor Gericht. Und es weckt beim unbeteiligten Beobachter den Wunsch, sollte er jemals in die missliche Lage eines Julian Assange geraten, zu Recht oder nicht, dann bitte nicht abgeschoben zu werden, jedenfalls nicht in das Land der Paragraphenfurien. Dabei gewährte die Anhörung auch ohne den öffentlichen Krieg der Zicken und Philister verblüffende Einblicke in das schwedische Rechtssystem. Gut, dass das Klischee der blonden, unkomplizierten und freizügigen Skandinavierinnen Humbug ist, mag sich hinter den sieben Meeren, etwa in Australien, noch nicht herumgesprochen haben. Aber ein Land, in dem eine Staatsanwältin, anstatt zu ermitteln, den Beschuldigten erstmal an die Presse verpfeift, indem sich die Opfer des mutmaßlichen Vergehens untereinander absprechen und sich mit der Boulevardpresse verbünden. Ein Staat, in dem sexuelle Belästigung als so schwere Straftat gilt, dass sie einen europaweiten Haftbefehl begründet und im Falle der Auslieferung des Delinquenten nach nicht öffentlichem Prozess mit 4 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Ein solches Rechtssystem erinnert an Hexenverfolgung. Mit umgekehrten Vorzeichen, Verfolgung durch Hexen sozusagen. Natürlich hat jede Demokratie das Rechtssystem, das sie verdient. Doch weil wir Europäer von Land zu Land ganz unterschiedliche Auffassungen von der Schwere eines Verbrechens haben, kann einem Auslieferungsbegehren innerhalb Europas nicht ungeprüft, soll heißen, hoppla hopp, stattgegeben werden. Erneut hat diese Anhörung gezeigt, dass der europäische Haftbefehl, auf den sich die schwedische Justiz stützt, gefährliche Schwächen hat. Im Jahre 2003, eilig unter Terrorpanik zusammengeschustert, erweist sich dieses Instrument immer häufiger als im Wortsinne ungerecht. Im juristischen als Bedrohung der Menschenrechte.
Der Kommentar im Echo des Tages von Jürgen Hanefeld. Im kommenden März stehen den Abgeordneten im Bundestag schwere Stunden bevor. Dann geht es um die Zulassung von PID, der Präimplantationsdiagnostik, also des nach wie vor heftig umstrittenen Gentests an Embryonen. Gegner und Befürworter im Bundestag lassen sich Parteien nicht zuordnen. Inzwischen haben sich aber 3 Gruppen herausgebildet, die jeweils unterschiedliche Anträge für die Märzdebatte im Parlament stellen. Heute meldeten sich die Gegner von PID zu Wort. Sie setzen sich für ein vollständiges Verbot ein. Sie glauben nicht an die Versprechen der Medizin, daran, dass Eltern die Angst vor der Geburt eines behinderten Kindes mit Hilfe von vorherigen Tests genommen werden kann. Zum Beispiel, wenn in der Familie bereits schwere genetische Schäden festgestellt worden sind. In anderen europäischen Ländern ist PID in bestimmten Fällen längst Alltag und in Frankreich macht jetzt die Geburt des ersten sogenannten Designerbabys Schlagzeilen.
2 Wochen ist der kleine Junge gerade mal alt und auf ihm lastet bereits ein großer Druck. Schon sein Name zeigt das. Umut Tala bedeutet im Türkischen unsere Hoffnung. Der Junge soll mindestens einem seiner Geschwister das Leben deutlich erleichtern. Denn beide leiden an einer genetischen Blutarmut und müssen deshalb unter anderem regelmäßig Transfusionen bekommen. Mit dem Blut aus der Nabelschnur des Babys soll jetzt zumindest eine Schwester geheilt werden, sagt René Friedmann, der zuständige Facharzt. Als er geboren wurde, war er zum einen gesund, er litt also nicht an der Blutkrankheit. Hinzu kommt, dass wir nach der Geburt Blut aus der Nabelschnur entnommen haben. Die darin enthaltenen Stammzellen werden seiner Schwester helfen, denn diese Zellen sind kompatibel. Für Frankreichs Mediziner ist das alles Neuland. Denn der kleine Junge ist das erste Baby, das bereits als Embryo gezielt so ausgesucht wurde, dass es später als Spender in Frage kommt. Die Mediziner entschieden dabei zum ersten Mal gleich nach 2 Kriterien. Das Baby sollte selbst nicht an der Erbkrankheit der Familie leiden und gleichzeitig als Spender für seine Schwester in Frage kommen. In anderen Fällen ist die Präimplantationsdiagnostik dagegen längst Alltag in Frankreich. Denn für bestimmte Krankheiten dürfen Ärzte schon seit Jahren vor dem Einsetzen gesunde Embryonen auswählen. Wollen Sie allerdings, wie im aktuellen Fall, gleich auf mehrere Kriterien hin testen, benötigen sie jeweils die Zustimmung einer staatlichen Agentur für Biomedizin. Die Unterlagen müssen daraufhin überprüft werden, ob weitere Erkrankungen ausgeschlossen sind, ob es nicht schon passende Stammzellen in einer Bank gibt und vor allem muss sicher sein, dass das betroffene Kind auch wirklich eine Spende benötigt. Das sind die Kriterien, ohne die die Behandlung nicht zugelassen wird. Umutala ist zwar Frankreichs erstes Baby, das so ausgesucht wurde, dass es seinen Geschwistern helfen kann. In anderen Ländern, auch in Europa, gab es aber bereits ähnliche Fälle. Unter anderem in Spanien, wo es nach Bekanntwerden eines Falles vor 2 Jahren zu heftigen ethischen Debatten kam. Auch in Frankreich gibt es nun erste Kritik, unter anderem von der katholischen Kirche.
Daniela Junghans über Frankreichs erstes sogenanntes Designer-Baby. Der tschetschenische Top-Terrorist Doku Umarov nennt sich selbst gerne Emir des Kaukasus und er hat sich nun zu dem verheerenden Selbstmordattentat auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo bekannt. 37 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Die Nachricht vom Bekenntnis kam ausgerechnet an dem Tag, an dem der umstrittene Inlandsgeheimdienst FSB dem russischen Parlament Rede und Antwort zu seinen Fahndungsergebnissen stehen musste. Aus Moskau meldet sich Heide Rasche.
Mehrere Stunden befragten die Parlamentarier Vertreter des Geheimdienstes, der Staatsanwaltschaft und des Ermittlungskomitees zu den Hintergründen des Anschlags. Nur wenige Informationen drangen danach an die Öffentlichkeit. Gennadi Gudkov, Vizechef des Sicherheitsausschusses, teilte den wartenden Journalisten mit, er sei nicht befugt, Details zu nennen. Die Ermittler gingen allerdings davon aus, dass hinter dem Anschlag eine autonome Terrorgruppe mit Sitz in Russland stecke. Allerdings könne man nicht ausschließen, dass die Attentäter Verbindungen zum tschetschenischen Top-Terroristen Doku Umarov hätten. Umarov hatte in seiner Videobotschaft erklärt, der Anschlag sei eine Antwort auf die Verbrechen Russlands im Kaukasus und es werde weitere geben, sollten sich die russischen Streitkräfte nicht aus der Region zurückziehen. Für Gennadi Zyuganov, den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, gibt es 2 Gründe für die Gewaltbereitschaft im Nordkaukasus. Zum einen die wirtschaftliche Entwicklung, die uns in eine schwere Krise geführt hat, und zum anderen die instabile Lage, die zum Anwachsen von Kriminalität, Korruption, Banditentum und Terrorismus geführt hat. Um gegen all das zu kämpfen, reichen allein die aktuellen Bemühungen nicht aus. Niemand auf der ganzen Welt hat bislang gewaltsam den Terrorismus überwältigt. Kreml-Chef Medvedev entließ inzwischen mehrere ranghohe Mitarbeiter des Inlandgeheimdienstes FSB. Russischen Agenturberichten zufolge auf Vorschlag des FSB-Chefs wegen Versäumnissen beim Schutz des Flughafens. Wladimir Schirinowski, populistischer Führer der rechtsliberalen Partei LDPR, beklagte nach der Duma-Sitzung weitere Versäumnisse der Politik. Wir haben das Antiterrorkomitee gegründet, damit es die Arbeit aller Dienste koordiniert. Wo bleibt die Koordination jetzt? Es gibt sie nicht. Früher existierte eine Transportabteilung des Innenministeriums, aber man hat sie abgeschafft. Warum? Die Transportmiliz sorgte für Sicherheit im Zug, im Flugzeug. Überall standen ihre Mitarbeiter. Wieso hat man sie abgeschafft? Die Antiterrorabteilung beim Innenministerium wurde abgeschafft. Warum? Die Kriminalabteilung wurde abgeschafft. Warum? Unterdessen melden die Sicherheitsbehörden weitere Ermittlungserfolge. Mehrere Mittäter seien verhaftet worden, Einzelheiten wurden allerdings nicht bekannt.
Zurück nach Deutschland. 3,2% mehr Lohn für die mehr als 100.000 Mitarbeiter von VW. Das ist im Wesentlichen die aktuelle Tarifeinigung, die ab Mai gelten soll. Ob sie Signalwirkung auf andere Branchen hat, das wird von Experten allerdings bezweifelt. Hilke Janssen berichtet.
Mehr als 13 Stunden lang hatten die Beteiligten von VW und IG Metall in einem Flughafenhotel bei Hannover zusammengesessen und um Zahlen und Details gerungen. In den frühen Morgenstunden haben sie sich dann zusammengerauft. Müde, aber durchaus zufrieden, präsentierte IG Metall-Verhandlungsführer Hartmut Meine das Ergebnis, den neuen VW-Tarifvertrag.
Erste Komponente ist 3,2% Erhöhung der Tarifentgelte dauerhaft. Zweiter Teil der Komponente, eine Einmalzahlung von 1% eines Jahresentgeltes. Und der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 16 Monaten.
Ursprünglich hatte die Gewerkschaft 6% mehr Geld gefordert. Dagegen wirken die 3,2%, auf die sich VW eingelassen hat, fast wie eine Niederlage. IG Metall-Verhandlungsführer Meine schätzt das allerdings ganz anders ein. Er hält die Lösung mit den 2 Bestandteilen, nämlich mehr Lohn auf der einen und die Einmalzahlung von mindestens 500 Euro auf der anderen Seite, für ideal. Diese Einigung, sagt Meine, sei am Ende entscheidend gewesen.
Ich glaube, durch diese Kombination der zwei Komponenten einer dauerhaften Erhöhung und einer einmaligen Erhöhung haben wir dann diesen Kompromiss erzielen können. Und das reflektiert die außerordentlich gute Situation, um es auf den Punkt zu bringen. Volkswagen hat tolle Beschäftigte, baut tolle Autos und hat jetzt einen tollen Tarifvertrag.
Ganz so enthusiastisch klingt es auf VW-Seite nicht. Konzernverhandlungsführer Jochen Schumm betont, dass der Flächentarifvertrag der Metallbranche Vorbild für die Verhandlungen gewesen sei. Der sieht ein etwas niedrigeres Lohnplus vor, nämlich 2,7%. Schumm räumt aber ein, dass dieser Vertrag mitten in der Finanzkrise abgeschlossen wurde. Jetzt habe sich die Wirtschaft erholt und das sollen auch die VW-Mitarbeiter merken.
Der tödliche Sturz einer Offiziersanwärterin auf dem Segelschulschiff der Bundeswehr auf der Gorch Fock im vergangenen November wirft immer weitere Fragen auf. So will die Bild-Zeitung heute aus einem vertraulichen Marinebericht erfahren haben, die junge Frau sei eigentlich nicht diensttauglich gewesen. Sie habe zum Zeitpunkt des Unglücks deutliches Übergewicht gehabt. Jan-Peter Reschke berichtet nun über das, was heute zu erfahren war.
83 Kilo soll die junge Frau gewogen haben bei ihrem tödlichen Sturz aus dem Mast der Gorch Fock im November vergangenen Jahres. Bei einer Körpergröße von unter 1,60 Meter deutlich zu viel, heißt es sinngemäß in dem internen Bericht. Auch die Borddiensttauglichkeit der Offiziersanwärterin werde derzeit geprüft, so die knappe Einschätzung der Kieler Staatsanwaltschaft. Offen ist bislang, warum dieses Übergewicht weder im Musterungssystem auffiel, noch bei der Einschätzung durch den Arzt und oder den Ausbilder an Bord der Gorch Fock. Während die Bild-Zeitung davon spricht, dass Sarah Seele keine Genehmigung für den Dienst auf der Gorch Fock gehabt habe, heißt es aus Kreisen der Marine, formal hätten alle Genehmigungen vorgelegen. Danach sei die junge Frau im August 2009 allgemein für den Dienst an Bord von Marineschiffen gemustert worden. Zusätzlich habe sie arbeitsrechtliche Prüfungen zu Höhentauglichkeit und zum Umgang mit Atemschutzgeräten absolviert. Alle diese Untersuchungen gelten für 3 Jahre. Innerhalb eines Jahres soll sie dann allerdings rund 18 Kilo zugenommen haben. Trotzdem habe man die junge Frau mindestens 6 Mal in die Wanden geschickt, so die Vorwürfe. Das alles ist Teil des laufenden Untersuchungsverfahrens und das findet voraussichtlich Sonntag seinen Abschluss. Dann erreicht die Gorch Fock die Küste Chiles und die Kommission aus Experten, die in den vergangenen 2 Wochen die Stammbesatzung befragt hat, geht von Bord. Einen endgültigen Bericht mit konkreten Ergebnissen dieser Untersuchung und den Befragungen der Offiziersanwärter an der Marineschule in Mürwik erwartet die Kieler Staatsanwaltschaft in rund 2 Wochen.
Der Anwalt der Mutter der Kadettin hat inzwischen in einem Punkt widersprochen. Die junge Frau sagt, er habe keineswegs Übergewicht gehabt. So viel erstmal dazu. Es heißt also weiter, viele Fragen müssen geklärt werden. Und damit kommen wir im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zum Sport. Heiner Brandt bleibt, was er ist, Handball-Bundestrainer, aber erst einmal nur bis zum Sommer, zum 30. Juni 2011. Das gab der Deutsche Handballbund heute bekannt. Damit wird er die Mannschaft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 betreuen. Ja, und dann sieht man weiter. Maria Riesch bleibt auch, was sie ist, nämlich Favoritin für die Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Und das klingt gleich viel besser. Da hat sie heute schon am ersten Tag eine Medaille geholt im Super-G. Und Thomas Kattenbeck kann deshalb mehr als nur über strahlendes Wetter berichten.
Strahlend blauer Himmel über dem Zugspitzmassiv, eine extrem eisige und unruhige Piste, das waren die äußeren Bedingungen für das erste Rennen bei dieser Weltmeisterschaft. Und Maria Riesch schaffte es zum ersten Mal in ihrer Karriere im Super-G unter die besten 3 zu fahren.
Ich habe immer versucht, mir zu sagen, naja, wenn es heute nicht klappt, dann hast du noch ein paar mehr Chancen. Aber so ganz abschütteln kann man es halt nicht. Man will am besten gleich mit einer Medaille starten, dass man erstmal ein bisschen befreit ist von diesem großen Druck. Und es ist mir gelungen und es war echt ein schweres Rennen und ich bin total glücklich und erleichtert.
Der Rückstand auf die neue Weltmeisterin Elisabeth Görgel betrug am Ende 21 Hundertstel Sekunden. Görgel wurde zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere Weltmeisterin. Ihr Vorsprung ganze 5 Hundertstel Sekunden auf die zweitplatzierte Julia Mancuso. Die Favoritin Lindsay Vonn ging durch eine nicht ganz auskurierte Gehirnerschütterung gehandicapt ins Rennen, musste sich am Ende mit Rang 7 begnügen. Glück hatte die zweite deutsche Fahrerin Gina Stechert, die bei einem Sturz unverletzt blieb. Für Maria Riesch war es jedenfalls der perfekte Auftakt in die WM in ihrer Heimatstadt. Am kommenden Freitag in der Kombination will Deutschlands Sportlerin des Jahres vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ich möchte gerne eine Goldmedaille gewinnen hier, das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber mein Ziel vor der WM war, überhaupt eine Medaille zu machen und das habe ich heute am ersten Tag schon erreicht und deswegen ist alles andere jetzt noch eine Zugabe, wenn es denn passiert.
Ja, mit guten Wünschen und guten Nachrichten geht diese Ausgabe des Echo des Tages zu Ende. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Bettina Nutz.